Guten Morgen. Zunächst einmal mein Dank an die Organisatoren und an die Kuratoren der Ausstellung. Danke, dass Sie mich eingeladen haben, hier mit dabei zu sein. Und ich danke Ihnen dafür, dass Sie so früh am Morgen auch schon da sind, um mir zuzuhören. Ich werde etwas sagen, wie man es schafft, den Kommunismus im Schweben zu halten. Arbeit, Energie und ein Modellkosmos im sowjetischen Kino. Beginnen möchte ich mit einem Zitat von Platonow. 1937 hat er eine Kritik der Memoiren des Luftfahrers Georgi Baidukov veröffentlicht und hat geschrieben, ein symbolisches Bild der gesamten modernen Wirtschaft ist vielleicht ein schwerer Körper, der in der Luft gehalten wird durch die Schubkraft eines Propellers. Dieses Bild gibt gleichzeitig auch das präzise Bild wieder, wie intens der Mechanismus und die Person unserer Zeit arbeitet. Welche Art von Person ist es, die an einer Maschine arbeitet, die in der Luft steht? Eine Maschine, die die gesamte moderne Technologie hinter sich zieht. Hat dieser Pilot nicht auch schon die Eigenschaften, die später weitergegeben werden an die Person der Zukunft? Platonows symbolisches Bild sagt, dass der sowjetische Sozialismus im Schweben gehalten werden kann und die Schwerkraft überwinden kann, zumindest zeitweise. Und zwar als präzise, kalkulierte Interaktion mechanischer Energie und menschlicher Arbeit. Aber Platonow sagt auch, es gibt die Möglichkeit einer unterschiedlichen Wirtschaft. Eine, die noch zu definieren sein wird und noch nicht erreicht ist. Dort, wo natürliche Grenzen wie Entropie, Schwerkraft und vielleicht sogar Tod nicht mal überwunden werden müssen. Wo der Flug des Sozialismus frei, final und ohne Anstrengung ist. Das wäre Kommunismus in einer Version, die zurückgeht auf den Kosmismus von Nikolai Fjodorow und Alexander Bogdanow. Und gleichzeitig geht ein solcher Kommunismus natürlich auch auf Marx und Lenin zurück. Platonows kosmistischer Kommunismus hat dazu geführt, dass er einer der interessantesten sowjetischen Autoren war bis zu unserem heutigen Tage. Ich will aber auch zeigen, dass dieser kosmische Horizont ebenfalls verfügbar war im Mainstream-Diskurs im sowjetischen Kino. Dort allerdings in weniger herausstechender Form, wo man wortwörtlich daran glaubt, dass die Väter wieder auferstehen. Und ich will mich hier konzentrieren auf ein Maßstabsmodell. Das war ein dialektischer Modus der Repräsentation dessen, was wir heute das Anthropozän nennen. Das ist ein Optimismus, den es damals gab, der heute kurios erscheint und vielleicht gefährlich, aber wir können dennoch davon lernen. Ich beginne den ersten Teil meines Vortrags unter dem Titel Von der Mechanik zur Energetik. Marxismus ist in gewissem Maße fundamental kosmistisch. Die häufigste Zitate von Marx im sowjetischen Diskurs der 30er Jahre, eher eine Paraphrasierung, bestand darin, dass Marx gesagt hat, durch die Veränderung der Natur verändert der Mensch sich selbst. Das war auch ganz deutlich in Lenins Programm der nationalen Elektrifizierung in 1920. Und 1925 wurde das nochmal wichtiger, als Engels Dialektik der Natur veröffentlicht wurde. 1928 gab es den ersten Fünfjahrplan Stalins, zweckmäßig, opportunistisch und zynisch, weil er verließ sich auf die Arbeit von Gefangenen. Platonow und andere haben dennoch weiter geträumt von einer apokalyptischen Transsubstantiation, zumindest ein entschiedenen Schritt in einen anderen Zustand der Natur. Eine der wichtigsten Visionen dieses Sprungs in einen Zustand kam im August 1931, als Nikolai Bukharin sprach von einer bevorstehenden technologischen Revolution, einer technologischen Neuausrüstung des gesamten Landes unter der Ägide des Fünfjahresplans. Bukharin schreibt in seinem offiziellen Bericht über die Notwendigkeit, mehr Elektrizität zu produzieren, die Produktion zu automatisieren und die Kommunikation zu beschleunigen. Er schreibt, die alte Methode der Produktionsorganisation wird ersetzt durch das Fließbandverfahren mit automatischem Arbeitsplatz, wer der Automatismus des gesamten Prozesses mit seiner Unterteilung in einzelne nacheinander erfolgenden Schritte erfolgt, wie die Montage im Film. Die Montage ist ein kartografischer Terminus und auch ein industrieller. Und das entspricht nicht nur der tayloristischen Fantasie der totalen Effizienz, die in den 20er Jahren auch in der Sowjetunion modern war. Bukharin schreibt: Die Mechanik wird ersetzt durch die Energetik, eine vereinigende Kraft, ein Kraftfeld, das sich der Physik widersetzt. Dadurch kommt man in einen neuen materiellen Zustand. Man braucht dazu neue Mechanismus, eine neue Beziehung zwischen Bewusstsein und Materie und eine neue Form der Arbeit. Und hier kann ich noch einmal zitieren, was von die Psychotechniker und die Methoden der Ausbeutung der Arbeitsklasse getestet im Labor, gemessen, wissenschaftlich durchdacht, werden dazu führen, dass man den Arbeitstag verkürzt, Löhne erhöht, aber trotzdem die Produktion intensiviert, indem man ganz deutlich die Arbeit konzentriert und die Arbeitsnormen erhöht. Um den Kommunismus im Schwebezustand zu halten, brauchte man nicht nur die Konvergenz von Theorie und Praxis. Intensivierung der Arbeit, Automatisierung. Dazu war es auch notwendig, wie Bukharin sagt, dass sich die UdSSR in ein einheitlich kulturelles Ganzes verwandelt, auf einer einheitlichen technischen Basis und einem Kommunikationssystem. Etwas, was weniger verbal ist, weniger humanitär im alten Sinne dieses Wortes, sondern eher technologisch. Das klingt fast so, als ob Bukharin dazu aufgerufen hat, die Psychotechnologie des Avantgarde-Kinos umzusetzen als sozial-ökonomisches System. Eine Version dieser Aussage wurde in der Pravda veröffentlicht und trotzdem hat die Parteiführung auf Bukharins Bericht 1931 negativ reagiert. Stalin hat gesagt, das ist ein leeres, nicht bolschewistisches Machwerk, das den Bezug zur Realität verloren hat. Lazar Kaganovich beschuldigte Bukharin, einen schematischen Ansatz gewählt zu haben, eine mechanistische Philosophie zu verfolgen und Bogdanovismus umzusetzen. Obwohl Bukharins Darstellung hier die kosmistische Tendenz zum magischen Denken zeigt, aber einige Ressourcen, die er genannt hat für die Konvergenz von Theorie und Praxis scheinen erstaunlich prosaisch zu sein. Sie sind auch lokal und kleingeistig. Hier zitiere ich, hatte nämlich einen langen Abschnitt geschrieben über die technischen Museen, technischen Bibliotheken, Ausstellungen, Archive von Blaupausen und Diagrammen und so weiter und so weiter. Wenn Kosmismus also einen Platz braucht im Museum, wie wir doch hier in der Ausstellung sehen, dann braucht der Kosmismus ebenfalls Miniaturisierung. Alle diese Versuche der Vereinigung von Theorie und Praxis waren darauf gerichtet, ein Maßstabsmodell einzusetzen, ein dialektisches Objekt par excellence. Hier zurück zu Platonow und zum zweiten Teil meines Vortrags. Er heißt marxistisches Modell. Das Maßstabsmodell ist bereits bei Platonow in dem Zitat vorkommt, das ich am Anfang genannt habe, nämlich die Wirtschaft als autonomer Motor in der Luft. Ein symbolisches Bild, ein experimentelles Objekt, das die Leistungen der Zukunft einläutet, eine Maschine, die die Subjektivität derer transformiert, die daran arbeiten. Platonow beschwört die Bilder aus den 30er Jahren von Kindern, die an Maßstabsmodellen arbeiten. Dadurch transformieren sie sich, denn sie produzieren neue Technologien auf kleinem Maßstab. In diesem Foto aus 1939 haben wir einen schick angezogenen Jungen, der ein Modellflugzeug baut. Und hinter ihm hängen die Luftfahrtposter. Auf der rechten Seite sehen wir, dass dieser Arbeitsplatz des Kindes plötzlich zentrales Element der Partei ist. Der Junge arbeitet an einem Flugzeug, das sich einreihen wird in die bereits produzierten Flugzeugreihen und wird später zu dem Flugzeug werden, das von den Massen bewundert wird und auch von Stalin und Woroschilow. Wie in Platonows Bild ist das Maßstabsmodell kategorisch fluid. Es beginnt sein Leben als ein Spielzeug, wird ein Prototyp und später wird es als Museumsausstellungsstück dienen und zeigen, wie ein neuer Erfinder, eine neue Erfindung begann. Durch dieses Modell lehrt die Hand den Verstand und wenn der Verstand klüger ist, lehrt er dann wiederum die Hand. Diese sowjetische Faszination mit Modellen hat tiefe Wurzeln in marxistischen Gedanken. Im Kapital, wo geschrieben wird über die gegenseitige Transformation der Welt, der Natur und der Welt des Menschen, sagt Marx, dass der Modellbau etwas Typisches ist für die menschliche Arbeit. Er schreibt: Was aber von vornherein den schlechtesten Baumeister von der besten Biene auszeichnet, ist, dass er die Zelle in seinem Kopf gebaut hat, bevor er sie in Wachs baut. Am Ende des Arbeitsprozesses kommt ein Resultat heraus, das beim Beginn desselben schon in der Vorstellung des Arbeiters, also schon ideell vorhanden war. Dies ist ein Zitat, das in der Sowjetunion populär war. 1925 schreibt der junge sowjetische Psychologe Lev Vygotsky etwas über den Modellbau. Und er definiert diese Arbeit, die Marx beschrieben hat, als Modellbau, als Verdopplung der Erfahrung. Aber die sowjetische Theorie des Modellbaus in den 30er Jahren geht zurück auf die Konstruktivisten, beginnen mit Tatlins Modell für ein Monument für die Dritte Internationale. Da liegen kosmistische Gedanken auf anthropometrischem Maßstab offen. Das sind Modelle, die nicht unbedingt zu vollmaßstabigen Modellen ausgebaut werden sollen, sondern stimulieren sollen die künftigen Generationen. Čužak, der Konstruktivist, hatte das als Spezialgebiet, diesen Modellbau, und der hat in Lev im Avantgarde-Magazin-Journal geschrieben: Wenn wir den Status der Erkenntnis als Hilfsstatus betrachten, dann ist die Arbeitsklasse überall, sowohl in der Wissenschaft als auch in der Kunstproduktion, auch in dem täglichen Kampf um die gebrauchte soziale Struktur. So gestimmt, dass sie den Moment der Erkenntnis sofort umsetzt in die direkte gegenständliche Herstellung als Idee, als spezifisches technisches Modell. Modellbau wurde gesehen als Aktivität im Avantgarde-Curriculum der Workshops der Hutsimas. Dort haben Designer funktionelle Möbel entwickelt unter der Leitung von Rodchenko und Stepanova. Und Studenten der Architektur sollten dreidimensionale Modelle von abstrakten Konzepten wie Raum und Volumen herstellen. Für Čužak ist das Modell ein unabdingbarer Produktionsmodus, gerichtet auf die künftige Umsetzung wissenschaftlicher Ideen. Der Bau dialektischer Modelle von morgen, schreibt Čužak, ob das nun aus Kunst oder logischer, wissenschaftlicher Sicht erfolgt, ist wichtig für die Klasse der Zukunft. Genauso wichtig wie der Bau des Objektes. Beide Arten von Kreativität sind durch dialektischen Materialismus gerechtfertigt. Es ist nicht schwer zu sehen, sagt Čužak, dass die Kunst der kommunistischen Konstruktion immer mehr sich dem Modell zuwenden wird. Er hatte recht. Das Modell verbreitete sich schnell aus den Künstlerworkshops in die Berufsschulen und die Clubs. Im ersten 5-Jahr-Plan war das Modell schon nicht mehr der Vorbehalt der Avantgarde. Bis 1932 war es ein Markenzeichen der ästhetischen Produktion im sozialistischen Realismus. Bucharins philosophisches Argument für Maßstabsmodelle in Theorie und Praxis wurde von den Autoren des Buches The Art of Modeling, die Kunst des Modellbaus, 1932 gewürdigt. Grätzer und Bibikow, die Autoren, sagen, dass das Modell eine ontologische Kategorie ist, ein Übergang vom experimentellen Objekt zum Prototyp, zum Studiengegenstand. Grätzer und Bibikow sagen, dass das Modell nicht nur ein bescheidenes Element für die Pädagogik ist, sondern es fordert die Grundidee der sowjetischen Produktion heraus. Denn es braucht individuelle Initiative. Es ist nicht planbar. Es braucht Geschick, es braucht Intuition. Es kann nicht massenhaft produziert werden. Wenn es produziert wird, kann es nicht zur Ware gemacht werden, weil es wird sofort verdrängt von neuen Modellen. Seine Einzigartigkeit, kategorische Fluidität machen das sowjetische Modell anders als die Repliken. Die UdSSR der Rekonstruktionszeit kann es sich nicht mehr leisten, tote Modelle zu bauen, schreiben Grätzer und Bebikow. Wir brauchen lebende Modelle, die Initiative wachrufen und uns lehren, wie man baut. Das Modell ist also nicht nur eine Darstellung der Zukunft und zeigt konkrete Schritte auf diese Zukunft hin. Es ist auch Anfangspunkt der Transformation der Arbeit in eine neuen psychotechnologischen Prozess. Modelle sind Maschinen, die den Kommunismus ständig in dem Schwebezustand halten. Dritter Abschnitt meines Vortrags: Modell Konstruktivismus und Modell Kino. In den 30er Jahren hat sich das sowjetische Kino entwickelt. Ziger Vertovs 1930er Symphonie des Donbass zeigt ein Arbeitsmodell, ein funktionierendes Modell des Fünfjahresplanes. Bei Nikolai X 1931 Ticket to Life, Billet verschissen, zeigt er eine Gruppe jugendlicher Straftäter, die an einer Modelleisenbahn arbeiten. Und er unterstreicht damit auch die Rolle des Modells als Maschine zur Wiederherstellung des sowjetischen Menschen. 1932 kommt der Film Kim Yabudo, Who Will I Be? Und da sieht man Rodchenko, Jemtschuschinski, Osip Brik und Avraamov als Komposit. Die zeigen, wie fließend der Wechsel zwischen Modell und großem Gegenstand ist. Und sie verschaffen hier dem nicht-fetische Objekt der sozialistischen Produktion Geltung. Diese Filme lassen nicht mehr unterscheiden, ob sie Dokumentar oder Fiktion sind, ob sie historisch oder Fantasie sind. Diese Filme erfüllen Bukharins Erwartung, nämlich die nationale Entwicklung ideologischer Kommunikation und der Ersatz des rein humanitären Diskurses mit einem psychotechnologischen Diskurs. Das sowjetische Kino wird eine Soul Machine, eine Seelenmaschine. Die Fähigkeit des sowjetischen Kinos zu funktionieren als das, was ich als Seelenmaschine, als Soulmaschine bezeichne, zeigt sich an dem Film Na Luno Spirisoi Sadkai, Einmal umsteigen zum Mond, 1934, Regisseur Nikolai Lebedev und Drehbuch Leonid Panteleev. Da sehen wir Lenya Glebov aus dem Kurs. Ein kluges Kind, er baut ein Raumschiff-Modell, er nennt es den Erdmond-Nonstop-Express. Das macht er in einer alten Windmühle. Mit seinen Kumpels schießt er dieses Modell aus der Windmühle heraus, aber es zerbricht auf einem Feld und dort wird es gefunden vom Chef der örtlichen Parteileitung. Und er sieht dann auch, dass Lenya da drauf geschrieben hat, an die Kameraden. Er bestellt Lenya in sein Büro, dieser Parteiboss, und er zeigt ihm, wie man wirklich baut. Beginn mit Papierflugzeugen, dann Segelflugzeuge und dann richtige. Diese Gruppe der jungen Leute bauen unter Leitung einer Pilotin aus Moskau, Natascha, dieses Segelflugzeug. Lenya erleidet einen Unfall, aber er wird wieder gesund und er zeigt sein Segelflugzeug auf einer nationalen Ausstellung in Kotzebel. Und dort ist er eingeladen von der Pilotin Natascha. Hier haben wir nicht nur die dialektische Beziehung zwischen Spiel und Arbeit, Spielzeug und Technologie, aber auch die Beziehung zwischen den Kindern und den Quellen der zentralen Macht. Hier sehen wir Leonja, der seine Inspiration erhält von Stalin, während er sein Modell baut. Die Kinder sehen aus wie Tatlin und seine Mitarbeiter im Modellworkshop. Und da stehen überall die Poster mit den Losungen von Voroschilow, vom Modell zum Segelflugzeug und dann zum Flugzeug. Das sagte Voroschilow und diese Aussagen, diese Losungen sehen wir an der Wand. Obwohl der Film sagt, man soll vorsichtig sein. Und obwohl er ein Stummfilm war und damit zeigt, dass die Sowjetunion in ihrer Technologie hinterherhing, haben wir doch dialektische Schritte, die dargestellt sind, dialektische Schritte, um kosmische Ambitionen zu erreichen. Ljonja wird gefeiert als Held, wer zur Ausstellung fährt, und er sagt, in ein oder zwei, fünf Jahrplänen werde ich sowieso zum Mond fliegen. Nächster Teil meines Vortrags, das Cinemodell. Die Rolle des Kinos bestimmt nicht nur darin, Modellbaudenken und Modellbau in seiner Ausführung zu verbreiten. Kino ist auch direkt dabei bei der Modellierung der neuen Welt, nämlich er macht die Propaganda durch die Miniatursets, die Special Effects. Special Effects aufgrund von Maßstabsmodellen machen es möglich, Welten zu dokumentieren, die nie existiert haben, nie existieren konnten. 1934 haben wir Kornéli Zelinski, den Theoretiker, ehemaligen Konstruktivisten. Er zeigt eine direkte Analogie zwischen Modellen experimenteller Technologie und dem Funktionieren des Kinos im Sozialismus. Drei Beispiele seiner Zeit nennt Zelinski, und er sagt, wie wird unser Verkehr funktionieren, wenn Jarmolczuks Idee des runden Zuges und des runden Mobiles, Scharapoyes, Scharamobil, gewinnt. Und was passiert mit Waldners Idee des Hochgeschwindigkeitszuges oder des Raupenfahrzeuges von Mitschurich? Zelinski beschreibt die Aufgabe des sozialistischen Kinos darin, ein Szenemodell unserer Zukunft zu erstellen, um Kommunismus schon teleskopisch in der Kunst zu porträtieren. Kornéli Zelinski hat hier den Film The Cosmic Voyage, die Weltraumreise, veröffentlicht, und hier nimmt er die Mondfahrt voraus, basierend auf den Ideen von Tsiolkovsky. Tsiolkovsky hat den Film gesehen, hat ihn für gut geheißen, und dieser Film wurde als Tonfilm produziert. Allerdings hört man nur Musik, und trotz dieses archaistischen Stils nimmt der Film Dinge auf, die wichtig sind, nicht nur für die unmittelbare Zukunft, sondern für das Kino der Zukunft insgesamt. Die Raumschiffe in dem Film, die man hier sieht, haben klare Ähnlichkeiten zu zwei experimentellen Technologien, die Zelinski als Analogien für seine Szenemodelle betrachtet, nämlich die Idee Jarmolczuks für einen runden Zug und Waldners Idee zum Hochgeschwindigkeitszug rechts. Science and Technology, Wissenschaft und Technologie, Nauka i Technika, war ein Nachrichtenprogramm. Und hier sieht man die Idee von Jarmolczuk. Ein Zug, der konvexe Räder hat, die in einem konkaven Kanal laufen. Das ist etwas, was Jarmolczuk hier in diesem Propagandafilm vorstellt. Es wird dann auch ein Schienen-Luftkissen-Schwebebahn entwickelt von Sebastian Waldner. Im Gorki-Park stand sie von 1933 bis 1936 als Modell im Maßstab 1 zu 10. Wie diese tatsächlichen Experimentalfahrzeuge sind die Raumschiffe der Cosmic Voyage nur Miniaturen, kleine Figuren, Spielzeuge, anders als die interplanetaren Giganten, die sie sein sollten. Wie die Erfindung von Waldner und Jarmolczuk und wie Tsiolkovskys Raketenmodelle sind die Raumschiffe von Cosmic Voyage Modellobjekte, die ersten dokumentierten Materialisierungen einer imaginären, aber nahen Zukunft. Eine Reise in den Kosmos wurde nicht nur so gedacht, dass sie diesen experimentellen Technologien folgen wird, sondern auch hier werden Special Effects Techniken eingesetzt, entwickelt von den Brüdern Nikitschenko. Dort haben sie auch ein Modell der Moskauer Landschaft erstellt, einschließlich des noch nicht gebauten Palastes Sowjetpalastes. Und hier sieht man, wie groß sich die Wissenschaftler ausnehmen gegenüber diesem kleinen Modell. Und da sehen Sie auf der rechten Seite eben das künftige Moskauer Stadtbild. Die perspektivische Verkürzung als Methode wird hier eingesetzt, um die Schauspieler einzufügen in die Miniaturlandschaft. Aber wichtig bei Cosmic Voyage sind die fluiden langen Kameraeinstellungen, die dieses Raumschiff zu etwas Naturalistischem machen. Das Raumschiff wird zum ersten Mal in diesem wunderbaren langen 100 Sekunden dauernden Einstellungen porträtiert. Die Kamera schwenkt um die Modelle herum und die Kamera zeigt dabei auch andere Fahrzeuge, sogar menschliche Figuren, wie sie sich bewegen. Sie werden dadurch Teil einer dynamischen polyzentrischen Welt. Ah, da scheint ein bisschen was zu ruckeln an dem Bild. Entschuldigung. Aber hier sehen Sie die kleineren Fahrzeuge, die da drum herum fahren. Und Sie sehen da auch ein paar Menschen, die eindeutig Miniaturen darstellen in diesem eigentlich flüssigen und fast in Echtzeit oder wie in Echtzeit verlaufenden Kamerabewegung. Die Cosmic Voyage simuliert nicht nur eine wirklichkeitsnahe Welt, sondern einen wirklichkeitsnahen Blick auf die Welt. Das heißt, dieser Film funktioniert nicht nur durch die Animierung eines Modells, sondern durch die Animierung der Subjektivität, die darauf blickt. Dreidimensionelle Modelle sind hier nicht nur die Dinge in der Welt, sind auch die Subjekte dieser neuen Welt. Zum Ende möchte ich noch etwas sagen über die Model Art, die Kunst des Modellbaus. Hier will ich nochmal zurückkommen auf das Bild von Platonow, mit dem ich angefangen habe. Als ich Anton Vidoklis Trilogie gesehen habe und ganz besonders den zweiten Film von 2015, The Revolution was Caused by the Sun. Dieser Film scheint zurückzugehen auf das Erbe der sowjetischen Kybernetik, wo man Modellbau nicht nur als materielle praktisch, sondern virtuelle Realität betrachtet. Vidoklis Film zeigt aber auch in der Luft hängende Maschinen. Das zeigt nicht nur die kosmische Revolution, sondern soll diese Revolution auch produzieren. Es folgt allerdings einer vagen Logik und hat dann dubiose Ergebnisse, die wir hier zum Beispiel in diesen Szenen sehen. Wie Cosmic Voyage haben wir hier eine lange Kameraeinstellung von einer Drohne, die schafft den Effekt einer Naturalisierung, einen wirklichkeitsnahen Blick. Vidoklis Modell ist eingebunden in die Historie solcher Installationen von Tatlin bis Francisco Infante Arana, Model of Space Movement Infinity 1963 und sogar Ilya Kabakovs Palace of Projects 2000. Kabakov folgt sorgfältig der Logik dieses Modells in den drei Sektionen seines Palace of Projects, von Verbesserung der Welt und des eigenen Ich bis zur Aufgabe der Stimulierung neuer Projekte. Hier haben wir eine maßstabsgerechte Operation. Olafur Eliasson hat Kommentare gegeben zu diesen Modellen als Möglichkeit, unsere gegenwärtigen Probleme zu betrachten. Er sagt, Modelle waren immer ein rationales Stadium bis zum perfekten Objektes. Das war nicht nur ein Bild, eine Darstellung einer Realität, war aber keine Realität als solches. Was wir sehen, ist der Übergang von traditionellen Beziehungen zwischen Realität und Darstellung. Wir gehen nicht mehr vom Modell zur Realität. Wir gehen weiter von Modell zu Modell und wir sagen, dass beide Modelle eigentlich echt sind. Modelle sind Co-Produzenten der Realität geworden. Das klingt fast so, als ob der sozialistische Realismus die gegenwärtige Kunst übernommen hat. Wäre das gut? Was unseren Modellbau heute von dem des sozialistischen Realismus unterscheidet, ist die Ironie. Kabakov hat hier das Modell History of Failure, Projekt 52 von Stojarov, ein Ruheständler aus Leningrad, zeigt, man sollte Kanäle graben durch das ganze Land. Und damit erinnert er an den Missbrauch der Gefangenenarbeit der bei den Kanalprojekten. Und Kabakov verspottet die Welt, indem man solche Dinge ernst nimmt. Natürlich ganz besonders die Welt des russischen und sowjetischen Kosmismus. Und er lacht über die komische Idee, dass solche Wünsche erreicht werden können, indem man materielle Modelle erstellt von dem, was man sich erträumt. Als Kabakov eine materielle Installation dieser Wünsche vornimmt, ein Modell ihrer Erfüllung und ihres nicht funktionierenden Zustandes. Und hier können wir sagen, der Wunsch kann bleiben, obwohl das Modell nicht die Realität darstellt. Wir haben den Raum, den wir erfahren, den Raum des Unmöglichen. Und diese Experimente in der revolutionären Ironie sind vielleicht nicht Modell im Sinne des Anthropozän, aber sie geben uns die Möglichkeit, uns zu modulieren als Subjekte dessen, was später kommen wird. Indem wir zu einem emotionalen und logischen Standpunkt zurückkommen und das kehrt Bucharins Schlussfolgerung um, dass Technik die Überhand gewinnen wird. Damit werden wir wieder eingebunden in die gegenwärtige Kunstmaschinerie. Dankeschön.